Manche Teams werfen sich die Bälle einfach nur so zu und lassen sich auch von Rückschlägen nicht unterkriegen. Andere hingegen vertuschen Fehler, sprechen nicht offen über Bedenken, sondern tratschen hinterher heimlich in der Kaffeeküche. Der Unterschied? Psychologische Sicherheit. Die braucht es nämlich, damit Menschen Dinge wagen. Lerne heute, wie du deinen Mitarbeitern diese Sicherheit bietest, was du tun kannst, damit sie aus Fehlern lernen und so den Mut haben, neue Dinge zu wagen. Hi, hier ist Dagmar und das sind Leadership Nuggets. Kennst du das? Du stellst in einem Meeting etwas vor und fragst dann, hat noch jemand Fragen, Ideen oder Einwände? Und plötzlich wird's ganz still. Einige schauen zur Decke, die anderen blicken angestrengt auf den Block oder den Laptop vor ihnen und niemand äußert sich. Du siehst es an den Gesichtern, dass es andere Meinungen gibt. Und trotzdem schweigen alle. Warum? Nun, niemand will der Erste oder die Erste sein, die eine Frage stellt. Vielfach läuft nämlich innerlich ein kleiner Film ab. Was, wenn meine Idee dumm klingt? Was, wenn die anderen die Augen verdrehen? Was, wenn ich mich vor dem ganzen Team blamiere? Oder aber, was, wenn meine Meinung gar nicht gewünscht ist? Weil sie von der Meinung des Chefs abweicht zum Beispiel. So bleiben einige Gedanken eher unausgesprochen. Ideen verschwinden in der Schublade. Mögliche Einwände, die vielleicht gute Verbesserungshinweise wären, kommen erst gar nicht zum Zuge. Du kennst die Situation vielleicht aus Meetings oder aus Brainstorming-Sessions. Ja, auch bei Besprechungen eines gescheiterten Projektes, wo eigentlich jeder weiß, woran es lag, treffen wir häufig auf eine Mauer des Schweigens. Na und in der Kaffeeküche dann nachher, im Nachgang, wird dann plötzlich alles besprochen, was im Meeting eben nicht gesagt wurde. So muss es aber nicht sein. Es gibt durchaus Teams, in denen klar mögliche Bedenken angesprochen werden und darüber diskutiert wird. In solchen Teams hat keiner Hemmungen, etwas zu sagen. Niemand befürchtet irgendwelche negativen Konsequenzen. Solche Teams gehen offen mit Fehlern und mit Schwierigkeiten um und sie finden gemeinsam Lösungen. Was ist jetzt der Unterschied zwischen diesen beiden skizzierten Teams? Es ist das, was die US-amerikanische Harvard-Professorin Amy Edmondson mit psychologischer Sicherheit umschreibt. Denn der Unterschied zwischen den Teams liegt nicht etwa in der fachlichen Kompetenz und auch nicht in der Anzahl der Fehler, die sie machen. Er liegt vielmehr darin, wie sicher sich die Teammitglieder fühlen, ihre Meinung äußern zu dürfen. Anfang der 90er Jahre wollte die Sozialwissenschaftlerin Amy Edmondson herausfinden, was gute Krankenhausteams von schlechten unterscheidet. Sie maß die Anzahl der Behandlungsfehler in verschiedenen Stationen. Das Ergebnis überraschte sie selbst. Die Teams, die als besonders leistungsstark galten, meldeten mehr Fehler als die anderen, nicht etwa weniger. Hä? Wie kann das sein? Edmondson grub tiefer nach. Sie fand heraus, die guten Teams machten nicht mehr Fehler. Sie sprachen halt nur offen darüber. In diesen Teams traute sich jemand zu sagen, ich habe da einen Fehler gemacht oder Moment, das sieht komisch aus. In den schwächeren Teams hingegen wurden Fehler vertuscht und eben nicht gemeldet, bis sie sich zu einem echten Problem auswuchsen. Und genau diesen Unterschied nennt Amy Edmondson psychologische Sicherheit. Es ist die feste Überzeugung in einem Team, dass niemand bestraft oder bloßgestellt wird, wenn er eine Idee, eine Frage, ein Bedenken oder einen Fehler offen anspricht. Wichtig dabei, psychologische Sicherheit bedeutet keineswegs, dass alles durchgewunken wird oder nur noch gelobt wird. Ganz im Gegenteil. Die Teams mit der höchsten Sicherheit sind oft die, die am direktesten miteinander umgehen. Sie hinterfragen sich gegenseitig. Sie geben einander ehrliches Feedback und zwar so, dass niemand Angst vor Gesichtsverlust haben muss. Klingt einleuchtend, oder? Trotzdem herrscht in vielen Teams genau das Gegenteil und das kostet die Wirtschaft immens viel. Eine Dale Carnegie-Studie bringt die Kosten fehlender Sicherheit schön auf den Punkt. 2023 haben sie 2650 Führungskräfte in 15 Ländern befragt. Das Ergebnis ist ernüchternd. 96% der Teams erreichten zwar ihre Ziele, aber nur 30% übertrafen sie wirklich. Genau diese Lücke zwischen Zielerreichung und Bestleistung ist der Preis des Schweigens. Denn Teams, die sich trauen, Bedenken früher anzusprechen, fangen Probleme ab, bevor sie teuer werden. Teams, die schweigen, merken erst am Ende, was schiefgelaufen ist. Noch aufschlussreicher ist ein zweiter Befund derselben Studie, die Zufriedenheit. In Teams mit hoher Leistung sind 89% der Mitglieder sehr oder äußerst zufrieden. In den übrigen Teams sind es nur 65%. Das bedeutet, fehlende psychologische Sicherheit kostet doppelt. Einerseits zahlen Unternehmen für zu lange verschwiegene Fehler und andererseits riskieren sie, dass ihre Mitarbeitenden innerlich oder tatsächlich kündigen. Na, und das führt zu einer höheren Fluktuation, was besonders in Zeiten des Fachkräftemangels fatal ist. Dale Carnegie wusste schon, people rarely succeed unless they have fun in what they are doing. Menschen haben selten Erfolg, solange sie keinen Spaß haben an dem, was sie tun. Was die Studie noch zutage brachte, ist, dass es eine deutliche Wahrnehmungslücke zwischen Teams und Führungskräften gibt. Führungskräfte schätzen die Zusammenarbeit und die Verantwortungsübernahme in ihren Teams deutlich positiver ein als die Teammitglieder selbst. Du siehst, es steht und fällt alles mit dir als Führungskraft. Je besser du es schaffst, diese psychologische Sicherheit im Team zu kreieren, desto engagierter wird dein Team arbeiten. Und das schlägt sich in handfesten Zahlen nieder. Laut dem Gallup-Institut haben Teams mit hohem Engagement 41% weniger Krankenstand, 40% weniger Qualitätsmängel und sie erwirtschaften 21% mehr Profitabilität als Teams mit niedrigem Engagement. Es macht also wirtschaftlich durchaus Sinn, sich mit psychologischer Sicherheit am Arbeitsplatz zu beschäftigen. Was du jetzt konkret tun kannst, schauen wir uns an. Erinnerst du dich an das Krankenhausteam von vorhin? Die guten Teams machen nicht weniger Fehler, sie sprechen nur offen drüber, habe ich gesagt. Und genau da liegt der erste Hebel, den du als Führungskraft nutzen kannst. Ein Fehler ist nämlich nichts anderes als ein Weg, der nicht funktioniert hat. Nicht mehr und nicht weniger. Das klingt banal, ändert aber einiges, wenn du es wirklich lebst, statt nur zu sagen. Edmondson empfiehlt Führungskräften dafür einen einfachen Kniff. Rahme Aufgaben als Lernproblem und nicht als Ausführungsproblem. Also statt den Anspruch zu haben, mach das bitte fehlerfrei, sag lieber, macht es nach bestem Wissen und Gewissen, stimmt euch untereinander ab und lernt aus den Dingen, die funktionieren, genauso wie aus den Dingen, die schiefgehen. Dieser Unterschied verändert, wie dein Team an eine Aufgabe herangeht. Denn die Erlaubnis, dass Dinge eventuell schiefgehen können, lässt Menschen deutlich weniger verbissen an eine Sache herangehen. Der zweite Hebel ist, zeig deine eigene Fehlbarkeit. Also sag ruhig mal, da lag ich daneben oder das hätte ich anders einschätzen sollen. Das ist beileibe kein Autoritätsverlust, im Gegenteil. Indem du Fehler und Schwächen eingestehst, gibst du den anderen die Erlaubnis, ihre eigenen zuzugeben. Ich selbst bin beispielsweise eine ziemliche Niete, wenn es darum geht, standardisierte Prozesse immer gleich auszuführen. So würde beispielsweise dieser Podcast niemals regelmäßig sauber geschnitten erscheinen, wenn ich die Bearbeitung selbst machen würde. Denn ich kann zwar einen strubbeligen Prozess gerade ziehen, ich kann auch Standards entwickeln, allerdings bin ich ganz schlecht darin, meine eigenen Standards immer wieder gleich und routiniert auszuführen. Deshalb bin ich heilfroh, dass Jonas, mein Podcast-Assistent, genau da eine Stärke hat. Versuch also auch du, immer deine eigenen Schwächen durch die Stärken anderer Leute zu kompensieren. Das ist für beide Seiten motivierender und effizienter. So, Fehlerkultur ist eine Haltung. Wie kommst du jetzt dahin? Indem du Feedback und Fragen als Handwerkszeug nutzt. Fangen wir mit Feedback an. Feedback ist immer ein Geschenk. Immer. Ja, auch kritisches Feedback ist ein Geschenk. Denn wenn dich jemand kritisiert, dann ist das ein Geschenk, denn er oder sie macht dich auf einen blinden Fleck aufmerksam, also auf Dinge, die dir halt bislang nicht bewusst waren. Das Problem? Die wenigsten Menschen liefern dir Feedback frei Haus. Vielleicht haben sie in der Vergangenheit gelernt, dass es gar nicht gut ankam, dem Vorgesetzten Feedback zu geben, also halten sie lieber den Mund. Deshalb musst du aktiv danach fragen. Frag also zum Beispiel, wie gefällt dir unsere Zusammenarbeit? Oder was würdest du hier anders machen und weshalb? Je mehr du nachfragst, desto eher lernen deine Mitarbeitenden, dass Feedback erwünscht ist und sie werden sich folglich bereitwilliger von alleine gegenseitig und auch dir Feedback geben. Wichtig, antworte auf Feedback immer mit Danke, genau. Danke und nichts weiter. Das ermutigt deine Leute, mehr Feedback zu geben. Vermeide also unbedingt die typischen Reaktionen wie auf eine positive Rückmeldung mit »Ach, das ist doch gar nichts« zu reagieren oder dich bei Kritik zu rechtfertigen. Statt in die Rechtfertigungsschleife zu gehen, nutze lieber Edmondsons Notfalltechnik. Stop, Challenge, Choose. Stop bedeutet kurz innehalten, atmen, nicht sofort reagieren. Challenge bedeutet deinen ersten Impuls hinterfragen. Ist die Abwehr wirklich gerade angebracht? Und Choose bedeutet, bewusst zu entscheiden, wie du reagierst, statt es dem Reflex zu überlassen. Das zweite Werkzeug sind offene Fragen. Geschlossene Fragen wie, ist das klar, laden zum Nicken ein. Offene Fragen zwingen das Gehirn deines Gegenübers, wirklich nachzudenken. Eine offene Frage fängt oft mit W an, also wer, wie, wo, was, warum, weshalb und so weiter. Hier sind drei Fragen für dein nächstes Meeting. Erstens, was ist gut und wo habt ihr Bedenken? Zweitens, was haben wir bislang übersehen? Drittens, wie könnte es noch sein? Die dritte Frage ist eine Lieblingsfrage von mir, denn sie öffnet fast jede festgefahrene Diskussion wieder neu. Sie zwingt uns, aus einer anderen Perspektive auf den Sachverhalt zu schauen. Also wie könnte es auch anders sein als das, was ich jetzt gerade wahrnehme? Offene W-Fragen öffnen dir die Türe zur Schwarmintelligenz deines Teams. Gemeinsam habt ihr nämlich mehr und bessere Ideen, als du alleine haben kannst. Und so verbindest du Feedback und Fragen zu einem Alltagswerkzeug, das deinem Team Schritt für Schritt mehr Sicherheit gibt, sich zu öffnen. Wie sicher ist jetzt dein Team eigentlich wirklich? Amy Edmondson hat dafür das 2x2-Modell entwickelt, auch Learning Zone Matrix genannt. Es hat zwei Achsen. Die eine ist psychologische Sicherheit. Und die andere ist die Erwartungshaltung an Leistung. Daraus ergeben sich vier Zonen. Oben links ist es die Komfortzone. Da gibt es eine hohe Sicherheit, aber niedrige Leistungsstandards. Hier redet also jeder offen, nur es passiert wenig. Das Team ist nett zueinander, aber ambitionslos. Unten links haben wir die Apathiezone. Da gibt es eine niedrige Sicherheit und niedrige Erwartungen an die Leistung. Hier macht jeder Dienst nach Vorschrift und innerlich haben einige Menschen schon gekündigt. Die dritte Zone ist unten rechts, das ist die Angstzone. Hier gibt es niedrige Sicherheit, aber hohe Leistungsstandards. Fehler sind tabu und werden vertuscht. Bedenken werden verschluckt und alle spielen auf Nummer sicher. So, und die letzte Zone ist oben rechts, das ist die Lernzone. Da gibt's hohe Sicherheit und hohe Leistungsstandards zugleich. Hier passiert beides. Menschen trauen sich, Fehler und Bedenken offen anzusprechen und sie liefern trotzdem Spitzenleistung. Und genau die Zone ist dein Ziel. Der entscheidende Punkt dabei ist, Sicherheit ohne Anspruch reicht nicht. Und Anspruch ohne Sicherheit erst recht nicht. Erst die Kombination aus beidem macht ein Team stark. Mach jetzt mal kurz den Check für dein eigenes Team. Frag dich ehrlich, wie es um das Vertrauen in dem Team steht. Wo würdest du euch gerade einordnen? Komfortzone, Apathie, Angst oder Lernzone? und dann besprich deine Einschätzung mit deinem Team. Fragt euch, was ihr braucht, um in den Lern- und Hochleistungsmodus zu kommen. Zum Thema Vertrauen gibt's übrigens eine eigene Folge. Da lernst du, wie du Vertrauen gewinnst bzw. zurückgewinnst. Link ist wie immer in den Shownotes. So, jetzt weißt du, warum Schweigen im Meeting nicht automatisch Zustimmung bedeutet. Laut Amy Edmondson machen die besten Teams nicht weniger Fehler, sie sprechen halt nur offener drüber. Nutze Fehler zukünftig als Wegweiser und Lernchancen. Ermutige zu Feedback und offenem Austausch, indem du offene W-Fragen stellst und prüfe mit dem 2x2-Modell, wie es um euer Vertrauen im Team steht. Zum Abschluss noch ein Zitat zum Nachdenken von Henry Ford. Zusammenkommen ist ein Beginn. Zusammenbleiben ist ein Fortschritt. Zusammenarbeiten ist ein Erfolg. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Schreib mir gerne, wie es dir dabei ergangen ist. Falls du Fragen oder Anregungen dazu hast, melde dich unter dagmar@vamos.coach. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Vorfreude und ob sie wirklich die schönste Freude ist. Schalte also in 2 Wochen wieder ein und abonniere die Leadership Nuggets. Wir hören uns. Das waren Leadership Nuggets von Dagmar Gehrig. Danke fürs Zuhören. Wenn du weitere Tipps zu Führung und Strategie haben willst, dann abonniere den Podcast oder meinen Newsletter unter vamos.coach/newsletter. Folge mir auch gerne auf LinkedIn. Wir hören uns. Bis bald.